Organisation eingebettet. Dann gibt es ja dieses lustige NIS-Gesetz jetzt mittlerweile seit knapp einem Jahr, ganz ein Jahr ist es noch nicht in Kraft, aber bald. Dann eigentlich eine unserer Hauptaufgaben zumindest, nämlich Kooperation und Datenaustausch und dann auch so ein bisschen Services und Tooling, was wir so anbieten. Ihr könnt es gern in dem Fall auch jederzeit dazwischen Zwischenrufe und Fragen machen, ja. Na, wenn ihr eh alle schon wisst, was ZERT.at ist, habe ich jetzt kein Problem damit, irgendwie Dinge genauer zu erläutern, die nicht auf den Folien stehen. Aber ja, das heißt, dass ich wiederhole halt dann einfach eure Fragen, damit sie auch für den Stream verfügbar sind. Gut, ganz kurz zu mir. Also das ist mein Name. Ich bin jetzt Incident Handler, beziehungsweise ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist Junior IT Security Analyst bei ZERT.at seit letztem Jahr, also jetzt tatsächlich ziemlich genau ein Jahr. Meine Geschichte ist, dass ich ursprünglich irgendwas mit Sprachen an der Uni Wien studiert habe, dann noch was mit anderen Sprachen. Dann habe ich so irgendwie, bin ich ein bisschen seitlich in die Administration abgebogen und zum C3W gekommen. Und dann war ich dann Sysadmin auf der Uni Wien eine Zeit lang und dann bin ich zu ZERT.at gekommen. Gut, das erste ist schon mal, wir werden da zwei Begriffe verwenden, das den Begriff ZERT und den Begriff CSIRT. Wer von euch hat den Begriff CSIRT schon mal gehört? Ja, gut, da gibt's dann, sind nicht mehr ganz so alle wie die anderen, aber der Witz ist tatsächlich, was ist jetzt ZERT? ZERT, wie ich das schon unauffällig hingeschrieben habe, ZERT ist tatsächlich als Begriff getrademarkt, also das erste ZERT, das es jemals gab, das ist quasi von der Carnegie Mellon University aufgemacht worden, nämlich eben ZERT.org und keine Ahnung, das war dann so, also aus meiner Sicht ist das wieder, das kann eben nur mit einer Ami-Uni passieren irgendwie, die mussten dann den Begriff auch gleich noch trademarken und dementsprechend darf sich als ZERT nur bezeichnen. Also dürfen sich nur Organisationen bezeichnen, die gewisse Voraussetzungen erfüllen. Wenn sie diese Voraussetzungen erfüllen, dürfen sie bei ZERT.org nachfragen. Übrigens dürfen wir das verwenden. Und dann sagen die ja oder nein und dann darf man sich auch als ZERT bezeichnen, also eben als Computer Emergency Response Team. Das ist auch gleich immer so ein guter Hinweis, also wenn irgendwie Leute sagen, sie sind certified by CERT.org, das heißt nichts anderes als, sie dürfen den Begriff verwenden. Eigentlich mehr ist es nicht. Und weil das halt, weil jetzt nicht alle Menschen unglaublich Bock drauf hatten, das zu machen, beziehungsweise einfach auch vielleicht eine andere Interpretation hatten und auch den Zugang erleichtern wollen, hat man dann in Europa relativ früh, wie das auch in Europa begonnen hat, den Begriff CSIRT, also Computer Security Incident Response Team, aufgebaut als Gegenbeispiel. Das hat eben keine Trademark. Und zum Beispiel eine der Sachen, wenn ihr euch mal im europäischen Kontext damit beschäftigen werdet ihr feststellen, dass alles, wovon die Europäische Union irgendwo spricht, das sind immer CSIRTs, also die nationalen CSIRTs. In Europa gibt es das CSIRTs Network, wo halt alle nationalen ZERTs Teil davon sind. Ich glaube, es gibt tatsächlich kein nationales ZERT in Europa, das nicht ZERT nach der Carnegie Mellon University Trademark auch ist. Also das sind die eigentlich alle. Inhaltlich gibt es da aber keine Unterschiede. Das ist eigentlich mal der relevanteste Punkt, weil wenn man dann mal über diesen Begriff CSIRT stolpert und sich denkt, was zur Hölle soll das jetzt sein, ist nichts anderes als ein ZERT nur ohne Trademark. Was ist das im Normalfall von den Aufgaben her? Okay, wie gesagt, wenn ihr eh alle ZERT.at so ein bisschen kennt, es ist ein IT-Security-Team, im Normalfall mit einer halbwegs klar definierten Aufgabe zumindest. Und wichtig an ZERTs ist im Normalfall, sie sind von außen ansprechbar und sichtbar. Ja, das ist halt irgendwie der Sinn von dem Ganzen, wenn ich jetzt auch als Firma ein ZERT betreibe, es kann mir aber niemand dort Dinge hinmelden. Ja, alle, die in ZERTs arbeiten, wissen, so leicht ist das halt dann wieder gar nicht, dass auch wirklich ganze Institutionen und große Gruppen von Menschen wissen, was ein ZERT ist. Also das kann ich auch als nationales ZERT sagen. Das ist immer wieder lustig, wenn einem irgendwas gemeldet wird und dann macht man hin und wieder sogar so Dinge, wie man ruft bei Menschen an und sagt, ihr habt da ein Problem in eurer Infrastruktur. Und man kommt sich, also ich komme mir dann teilweise selber so ein bisschen wie so ein Scammer vor, der halt anruft und sagt, ich bin übrigens der und von da und dort und ihr habt dieses Problem in eurer IT-Infrastruktur. Da muss man oft erklären, was ist jetzt eigentlich so ein nationales ZERT und was wollen die eigentlich von mir. Und normalerweise, das ist zum Beispiel eine der Dinge, die man für ein ZERT wirklich haben muss, ist eben dieser RFC 2350. Wer kennt den Begriff RFC prinzipiell? Ja, okay, also für die, die es nicht kennen, RFC ist, steht für Request for Comments und das, es ist quasi die Reihe an Publikationen, in der die Standards für das Internet im Endeffekt festgelegt werden. Also auch zum Beispiel diverse Internetprotokolle wie HTTP oder TCP sind in RFCs festgelegt und es gibt eben einen RFC für CERTs, das ist der RFC 2350 und der ist quasi so festgelegt, dass jedes CERT halt einen eigenen RFC 2350 hat und dort festlegt, was ist unsere Constituency, das heißt, wem helfen wir überhaupt, was sind die Dinge, die wir tun, was sind die Dinge, die wir nicht tun, weil das kann ja jedes CERT für sich auch selbst definieren. Und den muss man und quasi das, also alle professionellen CERTs haben das und weil CERT und Certificate halt immer sehr nah beieinander ist, also man wird halt dann immer wieder gefragt, ja, ah ja, von euch habe ich eh gehört, ich habe ja so ein Zertifikat von euch, nein. Also mit Zertifikaten haben wir gar nichts zu tun, das ist tatsächlich reiner Zufall, dass das ähnlich klingt, auch wenn das immer wieder Leute denken. Und zum Beispiel bei ISO 27000, die viele CERT sind ISO 27000 zertifiziert, aber sie zertifizieren im Normalfall nicht. Ja, dann kommen wir mal kurz, was gibt es da eben so? Gibt es irgendwen von euch, der oder die in einer Firma arbeitet, die ein CERT hat, so ein in der Firma? Ja, also größere Firmen haben das öfter mal, ja, oder eben Unis haben das. Ja, also wenn jemand von euch an der Uni Wien, an der TU oder an sonst einer Uni arbeitet, ihr könnt davon ausgehen, es gibt da ein CERT, das kennt nur keiner. Also die meisten Unis haben sowas, es wird jetzt nur leider nicht sehr breit getreten. Also solange ich an der Uni Wien studiert habe, wusste ich auch nicht, dass es dort ein CERT gibt. Jetzt kenne ich die ganz gut. Aber im Endeffekt ist es halt, ganz oft ist es halt de facto eine Person. Es ist irgendwann wird festgelegt, ah ja, wir müssen ja auch was mit Security machen, dann halt die Person, die eh schon die ganze IT macht und dementsprechend eh nichts zu tun hat, die macht dann Security auch noch. Das funktioniert immer gut. Der einzige Punkt, der in Firmen dann öfter mal relevanter ist, ist ein PSIRT, also ein Product Security Incident Response Team. Das zum Beispiel Bosch hat sowas, da kenne ich auch schon mal, habe ich schon mal wen kennengelernt und Siemens und solche Gruppen, also die haben dann, die kümmern sich dann wirklich nur um Probleme mit Produkten, ja, da geht es dann gar nicht jetzt um die Infrastruktur des Unternehmens, sondern wenn irgendein Produkt ein Security-Problem hat, dann kümmern sich die drum und die sind tatsächlich oft nach außen nicht wirklich sichtbar. Also die sind eher dann so für interne Probleme, oh damn, uns ist, wir haben da ein Security-Problem mit dem Ding, das müssen wir jetzt fixen. Dafür sind dann die. Internet Service Provider, also ISPs, die haben halt oft CERTs, weil die brauchen das natürlich und vor allem haben die immer was für Abuse Handling. Wem sagt Abuse Handling absolut gar nichts? Okay, also vom Prinzip her geht es halt da darum, zumindest einzelne Personen haben gesagt, das sagt dir nichts. Abuse Handling ist halt quasi, wenn jemand eine E-Mail schreibt und oder einen Anruf tätigt und sagt, in deinem Netzwerk da und dort gibt es ein Problem, dann wissen die, also dann sind die, wäre das CERT dafür verantwortlich, das zu lösen. Die A1 hat jetzt in Österreich zum Beispiel ein relativ großes CERT. Das wäre so ein einfaches Beispiel. Und klar, die sind dann auch für eben, die sind dementsprechend für die Netzwerk- und Server-Security innerhalb des ISPs verantwortlich. Und dann gibt es übergreifende CERTs. Das gibt es einmal sektorenspezifisch. In Österreich haben wir aktuell ein Energy-CERT, das Austrian Energy-CERT, da werde ich kurz dann eh noch drüber reden. Aber in Planung sind zusätzlich noch ein Finanz-CERT, das quasi dann in Sektoren ist, weil, ihr könnt euch das eh vorstellen, im Normalfall diese alle Branchen haben dann zwar ähnliche, aber doch andere Security-Probleme und meistens ist es sinnvoller, einzelne sektorale CERTs zu haben, wo halt dann wirklich Spezialistinnen und Spezialisten drin sitzen, die sich genau mit der Materie auskennen, weil wer der weiß, wo die Probleme irgendwie bei Online-Banking sind und wenn die Person dann auch noch gleichzeitig wissen soll, wo jetzt die Probleme in irgendwie Energie produzierenden Firmen sind, das wird halt unmachbar. Das ist halt einfach viel zu viel und viel zu unterschiedliche Themen, darum macht man dann halt sowas. Ich glaube, Norwegen ist ein ganz gutes Beispiel. Die haben zum Beispiel schon Finanz-CERT, glaube ich, ein Health-CERT. Also da gibt es dann einfach schon mehrere. Das ist bei uns noch alles im Werden. Aber ja, dann gibt es Government-CERTs, also halt Regierungs-CERTs. Das ist auch immer wieder interessant. Die sind tatsächlich oft, also weil dann das nächste kommt das Nationale. Also Government ist halt für alles, was irgendwie staatliche Institutionen sind, zuständig. Und dann gibt es ein nationales CERT. Und die können auch getrennt sein voneinander. In manchen Staaten ist das auch so, in Österreich nicht. Wir sind mehr oder weniger dasselbe. Und dann gibt es noch länderübergreifend, sowas wie die die ENISA, die koordiniert dann alle nationalen CERTs in der EU. Ja, also die ENISA ist tatsächlich so an dem Punkt, dass sie vielleicht bald mal ein gewisses CERT rausschmeißen müssen. Ihr könnt es alle raten, welches. Es ist das NCSC der von UK. Die fliegen dann quasi aus Europa raus oder aus der EU raus und dann sind sie nicht mehr mit der ENISA zusammen. Gut, dann kommen wir mal kurz zu uns. Also CERT.at selber ist jetzt für alle, die da die Geschichte so ein bisschen dahinter kennen oder kennenlernen wollen. Ne? Also wer kennt die NICRT so generell? Ja. Die NICRT ist eben die österreichische Registry, also die AT-Registry. Das heißt, alle AT-Domänen werden von dort verwaltet. Das hat mal die Uni Wien angefangen. Und wie die Uni Wien dann irgendwann festgestellt hat, naja, das ist eigentlich relativ viel Arbeit für eine Uni. Machen wir doch eine GmbH. Dann ist die NICRT GmbH gegründet worden. Die macht das bis heute. Und irgendwann hat sich die NICRT dann gedacht, ja, eigentlich machen wir doch mal was für Security. Und dann haben sie auch noch CERT.at gemacht. Prinzipiell ist CERT.at dementsprechend, ist der GovCERT-Teil von CERT.at ist ein Public-Private-Partnership mit dem Bundeskanzleramt. Da ist es quasi so, CERT.at macht den technischen Teil des Government-CERTs und das Bundeskanzleramt macht den administrativen bzw. auch den legalistischen, also halt den justizialen Teil. Also dort sitzen dann quasi zum Beispiel die Leute, die wirklich am NIS-Gesetz, an der Umsetzung und sowas arbeiten. Und wenn man Fragen zum NIS-Gesetz hat, sitzen die Leute, die beim Government-CERT da dabei sind, im Bundeskanzleramt. Was spannend ist bei uns, ist, das österreichische nationale CERT ist kein Teil einer Behörde. Ja, vielleicht der einen oder dem anderen wird das deutsche BSI was sagen, die dann auch noch dem BMI untergeordnet sind. Die sind klar Teil einer Behörde. Das sind wir nicht. Aber tatsächlich sind die meisten CERTs in Europa sonst eigentlich Teile von Behörden und wir sind ein Public-Private Partnership. Das macht das Ganze stellenweise relativ spannend, aber darauf komme ich dann eh noch zu sprechen. Und dann so unsere Aufgaben. Also das Interessante ist auch, aus uns, zumindest so generell, wer von euch kennt das NIS-Gesetz oder die NIS-Direktive? Schon mal davon gehört? Ja. Also Network Infrastructure Security irgendwas ja, von der EU. Da wurde halt eben zum Beispiel unter anderem festgelegt, dass alle Staaten der EU ein nationales CERT haben müssen. Ja. Weil das war ja vorher nicht zwangsläufig der Fall. Und das sind jetzt auch wir und damit bekommt man noch ein Mandat, weil das heißt, wir haben quasi eine gesetzliche Grundlage. Dazu muss man jetzt sagen, 2018 ist CERT.at 10 Jahre alt geworden. Das heißt, eigentlich 10 Jahre lang hat sich CERT.at mehr oder weniger selber ausgedacht, was sie so tun können. Da gab es kein Mandat dahinter, da gab es keine wirkliche Rechtsgrundlage, was das Ganze immer wieder relativ schwierig gemacht hat mit, was traut man sich jetzt zu machen, so wo macht man selber Scans und so, weil eigentlich haben wir ja jetzt nicht so ganz offiziell ein Mandat. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber das, was man halt immer schon machen konnte, war quasi an proaktiven Dingen, ist, dass wir sagen, okay, wir schreiben halt Warnungen, kennt wer unsere Warningsliste, ist da irgendwer subscribed, ja? Also quasi eben so im Sinne von, wir geben regelmäßig Warnungen raus, wenn, also je weniger regelmäßig, desto besser, aber halt immer dann, wenn irgendwas wirklich problematisch ist, dann geben wir eine Warnung raus, so Leute, ihr wollt das schnell patchen. Letztes Beispiel, also eins der letzten Beispiele war auf jeden Fall zum Beispiel dieser schöne Edge-Bug im XML-Parser irgendwo, so was halt wirklich viele Leute betrifft. Wir machen einiges an Pressearbeit, wir machen Community-Building, da kommen wir dann eh auch nochmal und halt viel Networking, also das heißt auch viel, wir sind relativ viel unterwegs und reden mit Leuten und anderen CERTs und solche Dinge. Dann, was wir auch noch machen, ist quasi vor allem Betroffene halt informieren, wenn wir über Probleme in ihrem Netzwerk informiert sind. Wie das genau geht, das erzähle ich dann auch nochmal. Und selten, aber doch machen wir quasi auch Hilfe bei Vorfällen. Das ist fast ausschließlich im Ministerienkontext als GovCERT halt quasi wirklich der Fall. Das heißt, da fahren wir dann mal ernsthaft in Ministerien, machen dort so lustige Dinge wie Forensik und Incident Response und Analyse und bla bla bla. Das ist sonst ein bisschen schwierig, nachdem wir, also da wir halt quasi so ein... sonst sagen, ja, unsere Constituency ist das österreichische Internet. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann noch definiert habe, irgendwo anders jetzt in den Folien, aber hat wer eine Idee, wie könnte man das österreichische Internet definieren? So, was könnte man da sagen? .at, das ist genau, das ist quasi die eine Sache. Das heißt, alles, was .at Domänen betrifft, sehen wir als unsere Constituency an. Das ist Nummer eins, aber Nummer zwei ist quasi auch dann dementsprechend ein bisschen unschärfer. Also Unschärfe im Sinne von, man kann das nicht so genau festlegen, aber quasi alle Server, die auf österreichischem Gebiet stehen, so mehr oder weniger. Das heißt, wo die Geo-IP-Daten uns sagen, dieser Server steht in Österreich. Auch das sind quasi Dinge, die wir jetzt als unser, also nur weil ich jetzt eine .com-Domain habe, aber mein Server steht in Wien, sagen wir nicht, ja, das ist nicht unser Problem. Also quasi, da wird schon darauf zurückgegriffen, dass wir halt eben Daten darüber haben, beziehungsweise halt Daten bekommen, welche IP-Adressen auch in Österreich sind. Also auch das wird da verwendet. Dementsprechend, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jetzt für all diese Leute irgendwie immer Probleme dahin fahren würden, ja, zum kleinen Bücherladen, wenn deren Server gerade irgendwie übernommen wird, das wird nicht funktionieren, so viele sind wir leider nicht. Die Frage ist aber trotzdem eben für wen, ja, genau das haben wir da schon jetzt ein bisschen definiert. Ja, witzig ist, weil ich einen ähnlichen Talk oder fast denselben schon bei den Linux-Wochen gehalten habe, da kam dann irgendwie so, ja, wie kann man sich denn bei euch anmelden? Ja, wie ist denn das, dass man quasi eure Infos kriegt? Gar nicht. Ja, also wir schicken euch die Infos einfach, wenn wir Probleme in euren Netzwerken sehen, da gibt es keinerlei Anmeldung oder so, sondern quasi, wenn ihr euch damit beschäftigt, da involviert seid, dann habt ihr hoffentlich sowas wie Abuse-Kontakte in diesem Whois. Das ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das allen von euch klar ist, aber diejenigen, die so ein bisschen mehr mit irgendwie Internet gerade zu tun haben, wer hat sich schon darüber geärgert, dass die Whois-Daten nichts mehr hergeben, weil man nicht mehr findet, wer da genau. Das NIS-Gesetz nimmt nationale Certs, also die NIS-Direktive der EU nimmt nationale Certs explizit daraus aus. Das heißt, das sind Daten, auf die wir nach wie vor Zugriff haben. Das heißt, also, aber natürlich nur lokal. Das heißt, wir als Cert.at können mehr Whois-Daten sehen für AT-Domänen. Da ist das natürlich dann mit dem Geo-IP, das kann man vergessen. Also wenn das keine AT-Domäne ist, weil das kann der Whois-Server ja nicht wissen, dass das jetzt ein AT-Server ist. Aber quasi vom Prinzip her, wir haben weniger Restriktionen, wenn wir in die Whois-Datenbank schauen. Wir sehen da nach wie vor Abuse-Kontakte, wir sehen da nach wie vor Adressen. Das heißt, wir haben es leichter, da Leute zu kontaktieren nach wie vor. Dementsprechend, wenn eure Infos da drin passen, dann kriegt ihr quasi auch Infos zu uns, von uns. Wenn ihr, das kommt dann, glaube ich, auch nochmal nachher kurz, wenn ihr gerne Infos von uns auf eine andere E-Mail-Adresse hättet, sagt uns das, können wir machen, ist kein Problem. Wir müssen nicht auf die Whois-Daten zurückgreifen. Automatisiert machen wir es halt, aber wir haben quasi da vorne eine Datenbank liegen und wenn es in der Datenbank schon Treffer gibt, dann nehmen wir den präferiert. Muss man aber halt nicht machen. Ja. Das Spannende ist, wie gesagt, wir sind keine Behörde, das heißt, wir haben keine Weisungsrechte. Das macht es jetzt nicht immer ganz so lustig, ne? Weil du kannst halt Leuten sagen, ja übrigens, da ist was, da ist immer noch was, da ist immer noch was. Aber du kannst halt nicht sagen, räum das weg. Du kannst nur höflich bitten. Das ist stellenweise ein bisschen anstrengend, allerdings ist das tatsächlich was, was eigentlich ziemlich alle Certs haben, weil es gibt halt wenig Strafbestände dafür. Es ist jetzt nicht, es ist nicht illegal, deinen Server nicht abgedatet zu haben. In der Hinsicht, auf welcher Rechtsgrundlage sollst du dein Weisungsrecht haben, zu date das jetzt ab. Geht halt einfach nicht wirklich. Das Einzige, wo wir sowas haben, ist quasi über das NIS-Gesetz. Da kurzer Ausflug dahin nochmal, wer von euch kennt den Begriff Betreiber wesentlicher Dienste? Ja, die sind eben, dieses NIS-Gesetz ist eben definiert, Betreiber wesentlicher Dienste sind meldepflichtig nach NIS-Gesetz. Das heißt, die müssen IT-Security-Vorfälle an das nationale CERT melden. Das ist, sind halt in unserem Fall sind das wir, beziehungsweise staatliche Institutionen müssen das ans Government-CERT weiterleiten, sind auch wir. Dementsprechend kriegen wir das von denen. Hat wer eine Idee, was könnte unter so einem Betreiber wesentlicher Dienste fallen? Energie, genau, ÖBB, Wiener Linien, A1, Magenta, so. Das sind alles Leute, die natürlich darunter fallen, die können nicht sagen, nö, also, wir brauchen das nicht melden. Ja, also das können die nicht machen. Das ist halt, da gibt es ein hübsches Webinterface, also weniger hübsch, aber es gibt ein Webinterface dazu, wo man das dann schreiben kann und das halt quasi, ja, wo man es so melden kann. Man kann auch sagen, ich will jetzt Hilfe, ich will keine Hilfe, bla bla bla, aber quasi für die sind wir quasi, und da haben wir auch ein bisschen mehr Rechte, weil da müssen wir das zumindest wissen und können dann zumindest ihnen besser helfen als anderen. Aber sonst sind wir eben eigentlich zuständig für das ganze Land. Wer von euch weiß, wie viele Leute bei Cert.at arbeiten? So? Ja. Also, wenn man jetzt großzügig ist, dann sind wir 10. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, für 10 Leute kann man ganzes Land IT-Security technisch easy verwalten. Ja. Wir suchen auch gerade Leute, ja, zumindest eine Person. Aber das ist halt, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, das Verhältnis ist auch immer lustig, wenn man nach Deutschland schaut, wo eben Deutschland mit dem BSI eine Behörde hat. Die wären gerade auf 1800 Stellen aufgestockt. Also auch wenn wir jetzt so Österreich hart durch 10 dividieren, sind wir da immer noch so eine 10er Potenz drunter. Ne? Also das wäre eigentlich schon ganz nett. Aber das ist halt, ja, das war dann so die Sache mit, das war eine negative Sache, an dem wir haben ja schon lange das nationale Zert gemacht, weil das war dann mit der NIS-Direktive, cool, ihr macht das eh schon seit 10 Jahren, ja, dann macht's das weiter, wie ihr wollt, Geld dafür haben, Blödsinn, braucht man nicht. Das war da ein bisschen negativ. Aber gut, was kann man trotzdem machen? Es geht doch einiges und darüber reden wir jetzt dann nachher ein bisschen. Zuerst, jetzt kommt der ganz fade Teil. Ja. Also wenn ihr euch jemals irgendwie gewundert habt, die IT hat so viele komische, böse Abkürzungen, geht es einmal zu den staatsnahen Dingen, deren Abkürzungen sind noch eine Runde besser. Also mindestens aus meiner Sicht, weil die sind wirklich nur noch Blödsinn. Aber so, was ist unser rechtlicher Rahmen? Ja, es gibt eine österreichische Strategie für Cybersicherheit. Ich werde die Folien dann noch online stellen, habe ich noch nicht getan, aber ihr seht es da hübsch, das sind alles Links. Also man kann sich tatsächlich die österreichische Strategie für Cybersicherheit durchlesen. Will man vielleicht nicht, aber kann man. Eben, es gibt die NIS-Richtlinie von der EU 2016, ja, die bla 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 bla, das, und das ist dann natürlich in einem NIS-Gesetz gemündet. Lächerliche 9 Monate nach Ablauf der Frist, glaube ich ungefähr. Also Österreich hat das total on time realisiert. Aber seit 28.12. letzten Jahres haben wir ein NIS-Gesetz. Hoppala. So, genau. Was macht das jetzt? Da geht es halt im Wesentlichen drum, da musste jetzt der Staat eben festlegen, wer sind überhaupt diese wesentlichen Dienste, wie definiere ich die, diese Meldepflicht, ich brauche das CSET, ich brauche zuständige Behörden. Und was aber der etwas coolere Teil daran ist halt, dass das nochmal wieder die Kooperation innerhalb der EU auch fördern soll, weil, also da kann ich dann wieder sagen, die CERT-Community ist an und für sich eine wirklich sehr, sehr coole Community. Das ist wirklich, da wird Sharing is Caring extrem gelebt. Also das sind, da wird sehr viel geteilt, das ist, geht sehr, sehr cool und das hat darüber auch noch mal ein bisschen besser funktioniert, weil es auch da jetzt quasi eine Rechtsgrundlage gab, EU-weit für dieses Datenteilen, weil immer wieder war das natürlich auch dann schwierig, ne? Dürfen wir euch die Daten jetzt überhaupt geben, also wir wollen schon, aber ist das rechtlich zulässig? Auch das macht das etwas leichter, eben das ist dieses CSET Network, warum das CSET heißt, habe ich eh vorher gesagt. Genau, und das habe ich jetzt eh auch im Endeffekt schon erledigt oder kurz erwähnt, was eben spannend ist, ist das operativ, das CSC, wer weiß, was das CSC ist, ja, wo ist das CSC angesiedelt? Genau, das ist natürlich wichtig für alle, die das irgendwie da, also das heißt, das BVT ist beim Inlandsgeheimdienst angesiedelt, das heißt, die sind da, wenn ihr eine Pflicht, wenn ihr bei einem Betreiber wesentlicher Dienste seid, dann und eine Pflichtmeldung macht, dann muss das ans BVT weitergeleitet werden, das sollte man halt wissen. Das haben wir jetzt eh schon abgefrühstückt in Wahrheit. So, was gibt es an operativer Ebene? Jetzt kommen wir zu den versprochenen Abkürzungen. Also wie gesagt, eben in Österreich haben wir ein Sektor-Zert bisher, das Austrian Energy-Zert. Und dann gibt es den ICTOC, den inneren Kreis der operativen Koordinationsstruktur. Wie gesagt, so viel zum Thema schöne Abkürzungen. Also der ICTOC. Da gibt es, da drin sind eben unter anderem wir, dann das BKA, also wir eigentlich so übers BKA, weil GovZert, das BMI mit dem CSC und dem BVT und das C4, ja, und auch das BMLV und das Außenministerium. Ja. Und das Ganze ist noch integriert in das SKKM, das staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement. Ja, schön. Und wie gesagt, in der EU gibt es das CSET Network. Dann gibt es noch eine strategische Ebene, ja, also weil das ist operativ reicht ja nicht, wir brauchen noch eine strategische. Da gibt es eine Cybersecurity-Steuerungsgruppe, ja, CSS, das ist so zum Thema, ja, machen wir noch andere schlechte, egal. Ja, also da gibt es so ein paar Gruppen, die Folien sind dann eh online, ihr könnt das lesen, ich lese euch die jetzt dann nicht vor, weil wir schon kurz bei WHOIS-Datenbanken und Datenschutz generell waren. Für uns war die NIS-Direktive in der Hinsicht extrem wichtig, weil sie für uns eine Rechtssicherheit geschaffen hat. Also tatsächlich auch in der DSGVO sind CERTs, nationale CSERTs, nationale CERTs von bestimmten, also dürfen Zugriff auf bestimmte Datenkategorien haben, die andere nicht haben dürfen. Das ist explizit so auch in der DSGVO ausgewiesen. Und quasi, aber man hat das andere, man hat auch für die Leute, die halt melden, eine Rechtssicherheit, weil es kann halt dann nicht sein, also die wissen klar, was die Folgen sein können und es kann, und man muss sich nicht jedes Mal fürchten, werde ich jetzt dafür im schlimmsten Fall verklagt oder so. Was ein bisschen schade ist, ist, dass die Responsible Disclosure da drin nicht explizit enthalten ist. Das heißt, da gibt es in Österreich zumindest noch keine so wirkliche Rechtssicherheit und ja, dass halt Behörden dann leichter Daten austauschen können. Gut oder nicht gut, ja. Genau, und deshalb quasi, wie schauen wir jetzt national aus? Da haben wir eben uns, das GovCert und das Austrian Energy Cert, also mit diesen 10 Leuten, die ich vorher erwähnt habe, also das ist das, ja, also alle diese zusammen, die quasi technisch dort arbeiten, sowohl CERT.at, GovCert und Austrian Energy Cert, sind ungefähr 10 Leute. Wir haben den ICTOC, wir haben dann noch den OPCORD, den CERT-Verbund, das ist quasi so eine, da treffen sich verschiedene CERTs, also eben auch in Österreich. Kennt wer noch CERTs in Österreich außer CERT.at? Genau, das 1-CERT, genau. Das ist einfach, dann haben wir eben noch das ACONET-CERT für die ganzen universitären Einrichtungen. Dann haben wir zum Beispiel die SIT-Solutions von der ersten Gruppe, solche Sachen. Das Bundesrechenzentrum, das BRZ, hat natürlich ein BRZ-CERT. Also quasi, da gibt es einige CERTs und quasi das CERT-Verbund sind halt so verschiedene CERTs, die sich dann auch da austauschen. Dann gibt es die Austrian Trust Circle. Kennt das Konzept jemand? Das ist halt vom Prinzip her, die Idee ist halt genau dieses Infos teilen ist was Gutes. Das war im Aufbau relativ anstrengend, aber was quasi die Idee hinter den ATCs ist, man bringt die ISPs zusammen, man bringt die Banken zusammen, man bringt die Leute im Gesundheitssektor zusammen und sagt, hey, setzt euch zusammen, redet über eure Probleme. Und das hat am Anfang, war das sehr, sehr stockend, funktioniert aber mittlerweile ziemlich, ziemlich gut. Das heißt, die Banken tauschen sich jetzt darüber aus, die österreichischen, hey, wir haben das Problem, habt ihr das auch gesehen? Und dadurch geht halt das auch viel besser. Am Anfang war da eine sehr große Skepsis da, das ist ja die Konkurrenz, die soll nicht wissen, was bei uns für Probleme gibt. Das hat sich massiv gebessert. Also es ist halt teilweise so, dass quasi die Unternehmen sich immer noch nicht leiden können, aber zumindest die Security-Einheiten innerhalb der Unternehmen reden halt trotzdem miteinander. Das heißt, wenn die Management-Ebene nicht mitspielt, kann über die ATCs mittlerweile halt die Security-Ebene zumindest mitspielen. Da gibt es auch jährliche Treffen und sowas. Ja, und dann gibt es noch andere Sachen, die da auch dazu spielen, wie eben die AGSEQ und das Kuratorium Sicheres Österreich. Links, wie gesagt, zum Nachlesen. International, also das Wichtigste ist wahrscheinlich die FIRST, also das Forum of Incident Response and Security Teams. Das ist ein globaler Dachverband. Kennt die wer namentlich? Vor kurzem waren sie ein bisschen in den Medien so halb. Weiß jemand warum? Ja. Es hatte was mit Huawei zu tun und ob Huawei noch Teil der FIRST sein darf. Ja, weil FIRST sitzt leider in den USA. Als Verein quasi sind sie dort gemeldet und dementsprechend wurde auf die ein bisschen Druck gemacht, dass das Huawei-CERT dort nicht mehr mitspielen darf. Dann gibt es im Europäischen das TFC-CERT und das C-CERT Network. So, warum gibt es da jetzt so viel Zeug? Ihr könnt euch vorstellen, auch wenn die EU jetzt dann mit der NIS-Direktive auf die gute Idee gekommen ist, hey cool, wir sollten die CERTs miteinander vernetzen, die haben schon vorher auch miteinander geredet. Aber wenn dann irgendwie von oben kommt, wir brauchen jetzt einen neuen Hut und wir brauchen ein neues Ding, also quasi das C-CERT Network sind tatsächlich nur nationale und Government-CERTs der EU. Also eben das Beispiel von vorher, die Briten würden aus dem C-CERT Network rausfliegen, wenn sie aus der EU austreten. Das TFC-CERT ist quasi auch der europäische Dachverband, aber also Trusted Introducer, aber das ist wurscht, da sind auch Firmen-CERTs dabei und solche Dinge. Also das gibt es schon länger als diese ganze C-CERT-Network-Geschichte und beim TFC-CERT, da fliegt man nicht raus, nur weil man plötzlich nicht mehr in der EU ist. Dasselbe gilt für die EGC, also die European Government CERT. Das ist halt auch, das gab es schon vorher. Immer wieder ist es dann lustig, weil das sind dann Leute eben im EGC, aber nicht im C-CERT Network oder umgekehrt. Und da weiß man nicht mehr genau. Also ihr kennt das wahrscheinlich selber aus euren Firmen, mehr Kommunikationskanäle, mehr gut mit verschiedenen Mitgliedern funktioniert immer. Informationssharing kann nur sein. Tatsächlich, wir sind immer wieder gerne auch Gäste im ZERT-Verbund in Deutschland. Ja, das ist natürlich, sind wir jetzt nicht Teil davon, aber wir fahren auf deren Veranstaltungen gerne und treffen uns mit denen. Und dann gibt es noch sonstige Trust-Groups, in denen man halt drin ist. Ja, jetzt haben wir mal mit dem ganzen Blödsinn und Abkürzungen und uninteressantes Blabla auf. Wie gesagt, es gibt viele Links, wer das wirklich nachlesen will, GLHF. Aber es ist da. So, aber jetzt mal, was machen wir direkt und wie schaut unser Tagesgeschäft aus und welche Tools und so verwenden wir eigentlich? Das ist so eine Sache, ja, die Arbeit des nationalen ZERTs ist weniger als 5% Tief Security technisch. Das ist schon aus meiner Sicht mittlerweile eine relativ österreichische Spezialität in vielen Dingen. Also es ist immer ein großer Teil der ZERTs eigentlich, dass sie Informationsdrehscheibe sind. Das haben alle ZERTs, alle nationalen auf jeden Fall. Aber dass es weniger als 5% tieftechnisch ist, hat schon ganz einfach was mit unserer Größe zu tun. Also wir haben also quasi zum Beispiel das Luxemburger nationale ZERT Circle, kennt ihr wer? Ja, eben Circle zum Beispiel, die machen extrem viel Software-Development, weil die haben einfach gute Software-Devs und die sind auch gar nicht so klein, aber sie haben eine sehr kleine Constituency, Luxemburg ist ja nicht so groß, und die können zum Beispiel da extrem viel machen. Für die ist dieses Informationsdrehscheiben-Ding jetzt nicht so groß, weil einfach das Verhältnis von wie viel müssen sie bespielen und wie viel sind sie, besser ist als bei uns. Dann geht es viel darum, diese Vernetzung von Personen, gerade diese Austrian Trust Circles, die ich vorher gesagt habe, also das ist halt wirklich so, dass quasi ZERT.at hat so den Leuten die Idee gebracht in Österreich, so wollt nicht vielleicht branchenintern miteinander reden, was so eure Probleme sind, weil vielleicht hat ja der eine ISP dieselben Probleme wie andere ISPs auch und vielleicht könnt ihr es gemeinsam besser lösen, als ihr strickt euch alle 5 extra Lösungen, die dann alle nicht gescheit funktionieren. Ein bisschen Pressearbeit machen wir auch, also zum Beispiel, weiß ich, die Bücherei in Wien sind wir natürlich irgendwie immer wieder zitiert worden und angerufen worden und durften dazu was reden. Bei solchen Sachen, der ÖVP-Hack, da war natürlich auch bei uns die Anrufe mit, ja, ist das echt, ist das nicht echt, gibt es uns Interviews, sowas machen wir auch. Und dann gibt es natürlich auch noch Awareness-Building, also zum Beispiel sowas wie hier einerseits und andererseits aber auch zum Beispiel dieses Jahr werden wir auf jeden Fall 2-mal auf der Uni Wien sein und dort in Netzwerkvorträgen halt reden über, was machen eigentlich wir und mit ein bisschen mehr Beispielen auch, wie also halt so Netzwerkbeispiele. Das haben wir eh vorher schon kurz gehabt. Eine unserer größten Dinge ist die TechWatch. Ja, das ist eigentlich eine der Aufgaben, die wir sehr, sehr viel machen. Wer von euch ist auf unserem Daily Newsletter? Ja, okay, also quasi, wer kennt den Daily Newsletter prinzipiell? Ja, also ist quasi so, eine unserer Hauptaufgaben ist, das was jetzt da unten steht, die Tageszusammenfassungen, ist quasi, wir haben ein Tool, das heißt Taranis, da gibt es auch das Repo, den Link zum Repo dazu dann in den Folien. Da geht es im Endeffekt um Folgendes, das ist mehr oder weniger ein RSS-Reader on Steroids, wie man so schön sagt. Also das heißt, wir haben da knapp 300 Quellen drin, verschiedene Security-Blogs, Zeitschriften, whatever. Und die lesen wir halt so jeden Tag, was da so rausfällt und schreiben dann eben ein Newsletter, was war heute das Relevanteste tagsüber. Da ist mal mehr, mal weniger drin, das ist eh klar. Aber das heißt, da ist halt unsere Aufgabe, dass wir wirklich schauen, dass wir möglichst dann gesamtglobalen Blick haben, was ist gerade wo relevant und relativ schnell Infos haben. Und es ist, ich kann nur sagen, es ist auch extrem interessant, weil man sieht dann immer so oft, also wenn man das auf dem Niveau, also auf dem Scale macht, wo wir das machen, sieht man dann immer so, wo poppen Nachrichten auf und wie lange dauert das dann, bis das in welche Medien weiterläuft. Das ist immer wieder ganz witzig, wenn wir dann Sachen schon irgendwie 3 Tage vorher am Daily hatten, bevor es dann bei Heise aufschlagen oder bei Golem zum Beispiel, weil das halt erst dann wirklich so ganz öffentlich wird, also halt ganz öffentlich sichtbar. Wie vorher schon erwähnt, das sind die Warnungen, also dann gibt es noch Warnungen, die gehen wir dann raus, wenn man eine große Reichweite hat, wenn es keine Auto-Updates gibt und ganz wichtig ist bei den Warnungen immer für uns, danke, wir brauchen Gegenmaßnahmen. Weil wir wollen auf keinen Fall sein, da gibt es was Urgefährliches, also zum Beispiel Spectre Meltdown war so eine Sache, da wurde das nicht so ganz gemacht, weil da, also es gibt schon Ausnahmen, wenn das so groß ist, ja, da wurden dann schon Da wurde darüber berichtet, zumindest über die Warning-Kanäle, obwohl es noch keine Gegenmaßnahmen gab. Aber im Normalfall wollen wir halt nicht schreien, oder gibt es einen neuen Zero-Day, fürchtet euch, machen könnt ihr nichts. Das bringt halt irgendwie niemandem was, das ist dann was für die Tageszusammenfassung, aber nicht fürs Warning. Ja, dann als Netzwerkzeug, weil wir das vorher gesagt haben, wir sind relativ viel unterwegs auf Konferenzen. Es gibt unseren monatlichen IT-Security-Stammtisch, den wir gemeinsam mit der Uni Wien bestreiten. Wer da mitmachen will, der kann sich gerne oder die kann sich gerne nachher an mich wenden. Dann können wir auch da gern drüber reden. Das ist nicht komplett öffentlich, das ist quasi invite-only, aber quasi, wenn man dann drauf ist, kann man auch andere Leute einladen. Und einer unserer größten Dinge ist eigentlich so ein Netzwerk-Hygiene-Zeug, was wir so im Web und im restlichen Internet finden. Das sind so Dinge, über die wir Leute informieren. Prinzipiell ist es so, das Web macht man ein bisschen klein, also ein bisschen besser aufgeteilt. Alle anderen Sachen machen wir sehr taxonomisch und sehr nach irgendwie großen Taxonomien. Es gibt eine eigene C-Search-Taxonomie, wie man quasi Vulnerabilities klassifiziert. Das Web machen wir noch ein bisschen kleinteiliger. Da machen wir eben Defacements, Phishing, Exploit Packs und so Dinge wie Search Engine Optimization, Spam Injection. Also ich nehme an, wer von euch weiß, was SEO ist prinzipiell, also Search Engine Optimization. Ja, das heißt quasi, wie bringe ich meine Seite dafür, möglichst weit oben bei Suchergebnissen zu finden. Da gibt es ja also kurz gesagt, wie verarsche ich den Algorithmus von Suchmaschinen, dass ich möglichst weit oben auftauche. Und es gibt jetzt Leute, die machen das zum Beispiel, dass sie andere Seiten übernehmen und dann ins HTML Links zu ihren Seiten einbauen. Die sieht man dann teilweise auf der Seite gar nicht, weil die sind halt nur im HTML-Code sichtbar, aber für die Google-Crawler oder sowas oder auch die restlichen Suchmaschinen-Crawler ist das natürlich trotzdem sichtbar und damit wird die Seite dann wichtig. Das ist immer sehr spannend, den Leuten zu erklären, was da eigentlich ist, wenn ihre Seite eh ganz normal ausschaut. Gut, und eben sonst Botnetzzeug, C&C-Zeug und Sinkholes, also es gibt halt, wir kriegen relativ viele Informationen von Leuten, die Sinkholes betreiben, so hey, da hat sich ein Client zu einer IP verbunden, die normalerweise von Schadsoftware verwendet wird, das ist aber quasi mittlerweile im DNS umgestellt, dass sie eben auf ein, wer kennt den Begriff Sinkhole? So, okay, also nicht so viele. Da geht es halt prinzipiell darum, wenn jetzt ein infizierter Computer mit einem Server von den Leuten redet, die das quasi übernommen haben, die das gehackt haben, dann ist das ein C&C, ein Command and Control Server. Wenn jetzt quasi aber eine Behörde hergeht oder Security Researcher und Researcherinnen hergehen und diesen Server übernehmen bzw. abdrehen und dann quasi einen Server dorthin stellen, der tut so, als wäre der, dann wissen Sie natürlich, alle Computer, die sich dorthin verbinden, sind mit dieser Schadsoftware infiziert, weil sie versuchen, diesen Control-Server anzusprechen. Und dann können die aber die Leute warnen und sagen, hey, dein Computer hat sich dahin verbunden. Vielleicht willst du schauen, ob der mit Schadsoftware infiziert ist. Was halt dann im Normalfall der Punkt ist, die schicken das dann uns für alle Clients, die in Österreich betroffen sind, und wir schicken das dann erst weiter. Genau. Und ja, Fehlkonfigurationen, veraltete Protokolle. Ja, diejenigen von euch, die wissen, was da steht, ja, es gibt immer noch SSLv2 in Österreich. Gar nicht so wenig. Es gibt Leute, die haben das noch aufgedreht und die sehen überhaupt nicht ein, warum das eine schlechte Idee ist. Ja, dann kommen wir mal kurz zu unseren Quellen. Also einerseits eben die Community teilt sehr viel miteinander. Dann kriegen wir viel von Non-Profit-Organisationen. Da ist ganz oben sicher Shadow Server, das ist sicher 80% unserer Feeds kriegen wir von denen. Das ist eine ziemlich coole NGO, die, man kann immer so schlagwortmäßig, sie scannen 67 Mal pro Tag das IPv4-Internet auf diverse Schwachstellen und die beliefern eigentlich wirklich so alle nationalen CERTs weltweit. So, wirklich ziemlich alle und die machen das komplett gratis. Also die sind wirklich sehr sympathisch. Spamhaus wird der einen oder dem anderen wahrscheinlich auch was sagen, also so Spam-URLs. Wir kriegen aber auch immer wieder was von unabhängigen Researcherinnen, so hey, da gab es eine neue Schwachstelle, ich habe nach der gescannt, folgende IP-Adressen habe ich in Österreich gefunden, bitte schön informiert die Leute. Es gibt aber, wir kriegen das auch von, natürlich kaufen wir auch Feeds, leider, also muss man halt, also von Google, von Bing kriegen wir quasi URLs, die denen, also halt Links, die denen als böse gemeldet sind. Ja. Shodan verwenden wir auch zum Durchsuchen des österreichischen Internets immer wieder. Kennt wer Zone Age? Ja, so ein Age ist so eine Seite, wo Leute die Seiten, die facen, posten können. Oh, ich bin so cool, ich habe eine Seite, die faced. Also quasi, wenn sie eine Seite übernommen haben und dort die Facement sehen wir dann noch kurz. Die bieten aber ein Feed an, dass man quasi sagen kann, immer wenn eine AT-Domäne betroffen ist, informiert uns bitte. Das machen wir auch. Und natürlich, wir scannen teilweise auch selber. Das ist eben so ein Webpack. Ja. Die Seite ist natürlich jetzt anonymisiert, das zeige ich euch nicht. Aber so schaut so eine typische defacete Seite aus. Na, irgendwer hat da dann hingeschrieben, das kann man wahrscheinlich bei dem Beamer so mittellesen, oder? Da steht hacked by irgendein komischer Name, bla bla bla. Manchmal steht dann noch irgendwie, welcher religiösen Gruppe die Leute angehören oder helft denen, tötet die, whatever. Es ist immer uninteressant in Wahrheit und unglaublich langweilig vom generellen Inhalt her. Aber das ist was oft kleine Unternehmen betrifft, weil diese Angriffe total automatisiert sind. Also die schreiben ein Tool, das Tool macht das einfach über alle Webseiten im Internet und wenn es funktioniert, funktioniert es. Aber ja, das ist so eine der Sachen, wo wir halt auch wirklich für kleinere Leute praktische Sachen haben. Genau, wie schaut das jetzt aus? Wir kriegen halt Listen von URLs mit Metadaten und bearbeiten die händisch. Das ist jetzt eben quasi dieses Tool, das ihr da seht. Ja, weil das Problem ist, die Facements werden oft relativ schnell weggeräumt. Dann macht es keinen Sinn, das automatisiert auszuschicken. Also bevor man das ausschicken, muss immer noch eine Person draufschauen, so okay, das ist immer noch defaced. Dementsprechend machen wir das händisch und dann schicken wir das an die zuständige Person. Das ist ganz unterschiedlich, was das ist. Teilweise, wenn die Hauptwebseite nicht defaced ist und die Kontaktdaten noch funktionieren, dann schreiben wir das direkt der Person, die der das gehört. Ja, das ist dann am einfachsten. Anders ist bei den Infektionen und Vulnerable Devices, weil da haben wir halt schon mehrere hundert bis teilweise mehrere tausend Meldungen am Tag. Das will man dann nicht mehr unbedingt händisch machen. Und das kriegt man auch meistens als schön passbare CSV-Files mit IP-Adressen und Metadaten. Und da haben wir ein Tool, ja, das kommt dann auch noch ganz kurz, IntelMQ. Oder das schreibt hauptsächlich eine Person bei uns und die macht das quasi automatisiert. Die nimmt die Daten, dedupliziert die, wenn wir mehrfach dieselbe Information aus verschiedenen Feeds kriegen und schickt das dann weiter an die Abuse-Kontakte. Da sind wir wieder, habt eure Abuse-Kontakte in euren Whois-Datenbanken, also ja, in euren Einträgen aktuell, dann kriegt ihr auch unsere Infos. IntelMQ mache ich jetzt da nur so ganz kurz. Wie gesagt, das ist unser Tool zur automatisierten Verarbeitung von solchen Feeds. Verwenden mittlerweile durchaus einige nationale CERTs und auch Firmen intern. Im Endeffekt ist das einfach ein Queuing-System. Ja. Queuing-System, das verschiedenste Feeds nimmt, die Feeds harmonisiert und dedupliziert und dann halt an gegebene Ziele weiterschickt. Das kann man sehr generisch einsetzen. Unser Verarbeitungszweck ist eben, wir kriegen Schadsoftware-Feeds, wir nehmen die und schicken sie an die betreffenden Abuse-Kontakte weiter. Das kann man aber, es gibt Leute, die verwenden das für komplett andere Sachen, weil es ist ein Queuing-System, so vom Prinzip her. Ja, genau. Für die technisch Interessierten gibt es das dann noch auf den Folien. Eine coole Sache ist nämlich zum Thema Showdown und Showdown noch. Manchmal ist es ja so, es macht keinen Sinn, so man kriegt entweder es gibt Dinge noch nicht in Feeds oder es macht doch gar keinen Sinn, die 5, 6, 100 Mal auszuschicken, sondern nur einmal. Und IntelMQ kann quasi auch das. Das heißt so, das fand ich für mich unglaublich cool, einfach so, dass man das machen kann. Man sucht was auf Showdown und denkt sich, boah, da gibt es aber viel Zeug, das offen ist und eigentlich hätte man das gern weg. Und man nimmt halt dann zum Beispiel die Showdown-Ergebnisse, haut ihnen ein CSV-File, gibt das CSV-File mit einem vorgefertigten E-Mail-Text an IntelMQ weiter und sagt, mach das, das geht durch die Maschinerie durch und der schickt das halt aus. Schönes Beispiel waren die MikroTik-Router letztes Jahr, wenn das wer mitgekriegt hat, wo diese MikroTik diesen Zero-Day gab, wo dann quasi auf eurem Home-Device, eurem Router daheim plötzlich, was war das, Cryptocurrency-Mining, irgendwas bla lief, irgendwas für Monero-Mining. Und das hat man zum Beispiel leicht über Showdown suchen können und da mal dann so ein One-Shot gemacht, so an alle Leute, deren MikroTik-Router in Österreich halt betroffen waren. Und das geht halt innerhalb von 2 Stunden. Wenn es das händisch machen muss, viel Spaß. Das ist auch cool zum neue Feeds testen, wenn wir schauen, wie verändert sich was. So, ich sehe, ich bin zu langsam. Na gut. Kurz geht es noch ein bisschen mit Threat Intel, so also quasi wie arbeiten bestimmte Malware oder bestimmte Gruppen. Und alle, die sich schon mal damit beschäftigt haben, wissen, da gibt es immer ganz viele Dinge, die man dazu teilen kann und das geht eigentlich kaum alleine. Ja, man muss, einzelne Gruppen können eigentlich immer nur von einzelnen Researcherinnen und Researchern verfolgt werden, aber es kann nicht eine Gruppe irgendwie 20 andere Gruppen verfolgen. Das ist einfach zu aufwendig. Darum muss man da einfach viel teilen. Und wie macht man das? E-Mail ist jetzt nicht so unbedingt leiwand. Da sind wir jetzt wieder bei den Luxemburgern. Die haben eben die Malware Information Sharing Plattform geschrieben. Das ist auch ein Open-Source-Projekt, genauso wie die IntelMQ. Also falls da jemand von euch vielleicht Interesse hat, mit der cert.at-MISP-Instanz da Zugang zu erhalten, auch gern nachher mit mir reden, beziehungsweise eine E-Mail an team@cert.at. Also da kann man Zugriff erhalten. Da gibt es einfach massig Infos über diverse Malware, die so in Österreich halt gerade herumläuft oder auch in anderen Teilen der Welt. Als letzten Punkt, wir machen auch Responsible Disclosure. Vom Prinzip her, das heißt, wenn ihr eine Lücke wo findet und aber nicht euch direkt an die Herstellerfirma wenden wollt, könnt ihr das gern uns schicken und wir sagen denen dann, wir wurden informiert, das und wir geben die Daten halt nicht weiter. Das einzig Blöde ist halt da, wie schon gesagt, wir haben leider, dazu gibt es leider im NIS-Gesetz keine rechtliche Grundlage. Das heißt, es ist theoretisch möglich, wenn diese Firma uns verklagt, dass wir die Daten der Person, die gemeldet hat, rausgeben müssen und das Gericht entscheidet, das sollen wir tun, das müssen wir tun, dann können wir nichts machen. Das ist noch nie passiert und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nationale CERT verklagt und gewinnt, ist relativ klein. Aber vom Prinzip her leider gibt es da keine absolute Rechtssicherheit, aber prinzipiell machen wir das. Und wenn dann beide Seiten sagen, okay, wir wollen aber direkt miteinander reden, stellen wir diesen Kontakt natürlich auch gerne her. Ja, das war's. Genau, will wer was fragen?
Danke für den Vortrag. Du hast sehr gut gesagt, was ihr nicht seid, kein Amt und dass ihr kein Geld kriegt vom Bund. Wie wird sowas finanziert in Österreich?
Also für den Government-Zerteil, weil wir da eben im BKA zusammenarbeiten, kriegen wir sehr wohl Geld. Das ist prinzipiell ist es halt so, die Nicker-These als GmbH von der Internet-Privatstiftung Austria finanziert und die ist eine, wie heißt das, gemeinnützige Stiftung, deren Zweck die Sicherheit des Internets ist, bla. Und die finanziert einerseits die Nicker.at und uns damit quasi mit. Das ist aber auch ein Teil, warum wir gerne diese sektoralen CERTs haben, weil zum Beispiel das Austrian Energy CERT, da haben halt die Energieanbieterfirmen gesagt, ja, wir wollen das von euch und das kostet halt so und so viel im Jahr pro Person, die halt da dabei ist. Also die finanzieren halt dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt halt, die verstärkt für sie arbeiten. Das wäre halt auch so ein, oder das ist ein Punkt, wo wir halt eben auch deshalb mehr so sektorale CERTs haben wollen, dass wir darüber dann auch Leute einstellen können, die dann auch spezifisch für bestimmte Sektoren arbeiten können. Aber ja, Finanzierung ist spannend.
Also das CERT ist sowas wie die Internetpolizei in Österreich, könnte man sagen.
Es gibt die Leute, die die Internetfeuerwehr sagen, es gibt die Leute, die Seuchenbekämpfung sagen, ja, irgendwo so in der Gegend, ja. Mehr oder minder. Ja. Für Polizei haben wir zumindest zu wenig Durchgriffsrechte.
Ja, gerade zu den Durchgriffsrechten hätte ich eine Frage. Also wenn ihr wo anrufen und sagt, hey, bei euch ein Server, der spielt verrückt und die stellen sich taub, ist es dann nicht so, dass die Betreiber des Servers in eine Haftung reinlaufen, wenn sie dadurch dann andere schädigen? Dass ihr die darauf hinweisen könnt, dass die da ein Problem kriegen?
Der Punkt ist halt tatsächlich eben oft der im Normalfall, wir registrieren schon direkt die Leute, deren Server das sind, aber wir informieren auch meistens die Hosting-Firmen. Und die Hosting-Firmen haben meistens ganz dringend ein Interesse daran, dass ihre Kunden und Kundinnen keine Spam-Schleudern sind und drehen ihnen das dann meistens sehr schnell ab. Also quasi auch wenn die Person selbst jetzt nicht responsiv ist und sagt, ja, interessiert mich nicht, ich kann den Server eh nicht administrieren, das ist mir wurscht, wenn der Malware verschickt, ist es halt dann im Normalfall so, dass eben dann der ISP, unter dem das läuft, der das Netzwerk sagt, ja, dann drehe ich da einfach deinen Service ab aus. Dann reagieren die Leute meistens auch schneller. Also wie gesagt, das ist leider tatsächlich so umständlich, dass es da keinen direkteren Weg für uns gibt, das zu cutten. Wäre manchmal schön, aber Ja gut, dann habe ich mal wieder gelernt, ich sollte auf jeden Fall irgendwie den theoretischen Teil noch mehr kürzen, weil diese ganzen Abkürzungen sind völlig uninteressant. Aber halt irgendwie Teil von dem Ganzen. Danke, dass ihr da wart, danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Rest der Privacy Week.